Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist einer der großen Autorückrufe. Mercedes-Benz ruft 850.000 Wagen zurück in die Werkstatt und beginnt damit in diesen Tagen ein Thema in dieser Sendung, in der wir auch über den Jahresausblick des Bundesverbands der deutschen Industrie berichten und über die stark gestiegene Inflation in den USA. Und Inflation ist auch das Stichwort für unser erstes Thema, denn nicht nur in den USA steigt die Inflation, sondern auch hier in Deutschland. Zuletzt lag die Rate bei 5,3%. Das ist jetzt schon ein Problem, gerade für Menschen, die kein hohes Einkommen zur Verfügung haben. Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. Herr Schneider, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Schneider, wie sehr trifft diese anziehende Inflation einkommensschwächere Haushalte?
Na, einmal haben wir hier extreme Probleme bei den Energiekosten. Also im Moment, wenn Tarife auflaufen, werden Aufschläge genommen bei den Grundversorgern. Das sind ja die gerade für einkommensschwache Haushalte, die von anderen zum Teil gar nicht mehr genommen werden. Das sind Aufschläge bis zu 100%. Und das macht den Menschen richtig Angst. Wie sollen sie das bezahlen? Wir haben in Hartz IV das Problem oder in der Altersgrundsicherung, dass hier für einen Single-Haushalt Stromkosten übernommen werden in Höhe von 36 Euro rechnerisch. Tatsächlich lag schon im letzten Jahr der Verbrauch im Schnitt für einen Single bei 48 Euro. Wenn jetzt noch was draufkommt, fragen Sie Leute, wie soll ich überhaupt Strom sparen? Und ganz am bitteren Ende sollten wir nie vergessen, wir hatten im letzten Jahr aus Finanzgründen 230.000 Stromsperren in Deutschland. Menschen, die ganz schlicht, salopp gesprochen, den Saft abgedreht bekommen haben und sprichwörtlich im Dunkeln saßen.
Aber Herr Schneider, die Bundesregierung will ja jetzt angesichts der steigenden Preise, Energiepreise, einen Heizkostenzuschuss zahlen. Mhm. Also Ein-Personenhaushalte 135 Euro, Zwei-Personenhaushalte 175 Euro. Warum reicht das nicht?
Naja, das ist nicht verstetigt zum einen. Das ist eine Einmalzahlung. Wir fordern mit vielen anderen auch schon lange, dass wir wieder eine Energiekostenkomponente ins Wohngeld einführen. Das hatten wir mal nach der Jahrtausendwende. Das wurde aus Kostengründen wieder gestrichen. Auch hier einfach formuliert, die Warmmiete muss Grundlage der Berechnung werden und nicht mehr nur die Kaltmiete. Man spricht ja nicht umsonst mittlerweile bei Nebenkosten von der zweiten Miete. Also da fordern wir wirklich ein grundsätzlich anderes Aufsetzen und damit auch eine Dynamisierung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir neben Energiekosten natürlich auch noch andere Punkte haben. Es sind die steigenden Kosten für Lebensmittel. Auch hier haben wir 4,8%, also ein außerordentlich hoher Wert. Und das sind alle Lebensmittel, wenn man sich wirklich frische Lebensmittel anschaut, Gemüse, Tomaten, Paprika, was weiß ich, dann stellt man fest, das sind zum Teil schon zweistellige Inflationsraten, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Und was nicht passieren darf, ist, dass eine gute Ernährung zum Luxusgut wird. Deswegen sagen wir, muss auch hier dringend was passieren. Neben dem Wohngeld, das hatten Sie genannt, brauchen wir sicherlich Erhöhungen, und zwar struktureller Art, bei Hartz IV und der Altersgrundsicherung.
Hartz IV-Regelsätze erhöhen, das ist natürlich so eine Sache, wenn die Inflation nur vorübergehend ist, wie manche ja sagen, besonders in der Europäischen Zentralbank, dann wäre die Hartz IV-Erhöhung wäre dann dauerhaft. Aber müsste man da also nicht etwas zurückhaltender sein und erstmal die weitere Teuerungsentwicklung abwarten?
Dass die Preissteigerungen möglicherweise vorübergehend sind, das ist klar. Und das hoffen wir alle. Aber wir gehen nicht davon aus, ich glaube, das wird auch kein forciert, dass die Preise dann plötzlich sich deflatorisch entwickeln und plötzlich die Menschen wieder mehr Kaufkraft in der Tasche haben. Also das Preisniveau, was jetzt erreicht wird bei Lebensmitteln, von denen sollten wir sprechen, wird nicht wesentlich wieder runtergehen. Davon geht also wirklich keiner aus. Mit anderen Worten, wenn wir hier ein Tableau erreichen, dann soll das, wir reden hier vom Existenzminimum, wir reden hier nicht vom mittleren Einkommen, dann sollte dieses Existenzminimum auch dauerhaft gezahlt werden bis zur nächsten Anpassung.
Wobei, es ist ja gerade erst angepasst worden am 1. Januar.
Ja, um 3 Euro. 3 Euro 0,7% bei einer Inflationsrate von 5,2%. Da haben wir schon vor Wochen gesagt, das kann doch sicher nur um einen schlechten Witz handeln. Man redet hier als Begründung von statistischen Effekten. Wir halten dagegen, von einem statistischen Effekt kann sich ein armer Mensch nichts kaufen an der Gemüsetheke. Also Politik heißt, was für die Menschen zu tun, dafür zu sorgen, dass alle mitgenommen werden und nicht irgendwelche statistischen Effekte zu beschreiben.
Herr Schneider, haben Sie den Eindruck, dass das Thema Inflation in der neuen Bundesregierung schon angekommen ist?
Na, ich denke, Herr Habeck hat es ja mit deutlich angesprochen bei seiner Pressekonferenz, als er jetzt nochmal seine Klimaziele präzisierte und die Instrumente und zeigt. Und er hat ja auch hier gesagt, dieses kann nur, weil es zu Preiserhöhungen führt, einhergehen mit Verbesserungen beim Wohngeld. Die hat er ausdrücklich genannt und er hat auch ausdrücklich genannt Verbesserungen bei Hartz IV. Also zumindest bei Herrn Habeck ist es angekommen.
Wenn Sie Herrn Habeck schon nennen, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt ja heute, das Inflationsgespenst wird grün. Gemeint ist, es gibt enorme Investitionen für diesen grünen Umbau. 800 Milliarden Euro schätzt heute das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Also teure Investitionen, preistreibend. Werden dann die Geringverdiener, müssen die das dann ausbaden?
Am Ende zahlt immer der Kunde, sollten wir uns jetzt nichts vormachen. Egal wie man es anpackt, wenn man es über Steuergelder macht, dann zahlt es der Steuerzahler. Macht man es nicht, dann wird es in den Preisen weitergegeben an den Kunden. Das heißt, damit es nicht der ausbaden muss, der wirklich wenig hat und das Ganze dazu führt, dass die Menschen gar nicht mehr akzeptieren, diese notwendige klimapolitische Wende, müssen wir alle mitnehmen. Und deswegen halten wir nach wie vor für den geeignetsten Ansatz einen sogenannten Ökobonus. Manche nennen das auch Energiedividende. Das heißt, das, was wir reinholen an CO2-Bepreisung, ausschütten pro Kopf an die Menschen, dann hat man einen vernünftigen Verteilungseffekt. Dann kann man gerade die Einkommensschwachen mitnehmen. Wir halten das für gerecht, effizient, denn wir denken, diese Wende wird nur ökosozial hinzubekommen sein oder gar nicht.
Wie trifft die gestiegene Inflation einkommensschwache Haushalte? Wir konnten darüber sprechen mit Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Ihnen vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Und wir bleiben beim Thema Inflation, wenden uns aber jetzt dem aktuellen Geschehen an der Börse in Frankfurt am Main zu mit meinem Kollegen Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, die neuen Zahlen zur US-Inflation waren gestern Nachmittag an der Wall Street mit großer Spannung erwartet worden. 7% ist viel, aber die Rate hätte wohl aus Sicht der Finanzmärkte noch höher ausfallen können. Ist das heute noch Gesprächsthema an den Märkten?
Naja, es ist hier neben Corona quasi der Dauerbrenner. Kaum ein Thema beschäftigt die Börsianer so sehr wie diese beiden. Zur Inflation gab es in der Tat ja diese Woche schon so einiges. Der Chef der US-Notenbank Fed, der hatte sich geäußert, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aus der EZB gab es Kommentare dazu, sogar US-Präsident Joe Biden, der hat sich dann gestern auch nochmal geäußert anlässlich dieser 7%. All das hat die Finanzmärkte natürlich schwer beschäftigt. Der DAX, der war bisher davon weitgehend noch unbeeindruckt. Heute relativ wenig Bewegung, bei gut 16.000 Punkten verharrte aktuell quasi also unverändert. Der Dow Jones in New York, der hatte es dieser Tage etwas schwerer, ein leichtes Plus, immerhin dann gestern Abend dort. Ich habe vorhin über all das rund um diese Inflationsdiskussion mit David Kohl sprechen können. Er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär und ihn habe ich vor allem nach der politischen Komponente gefragt, die damit ins Spiel kommt, nachdem der US-Präsident ja gefordert hat, die Inflation intensiv zu bekämpfen. Tja, und wie groß der Druck auf die US-Notenbank Fed wohl derzeit ist.
Ja, es ist in der Tat so, dass die Fed zunehmend unter politischem Druck kommt wegen der hohen Inflationsraten. Und am besten ist das abzulesen, wenn man sich die Verbraucherstimmung in den USA anschaut. Die ist doch deutlich runtergekommen aufgrund der hohen Inflationsraten, einfach weil eben alles teuer ist. Und das trifft natürlich gerade die unteren Einkommen. Und denen hat sich die Politik unter Joe Biden besonders verschrieben, dass man hier eben Ungleichheiten abbauen möchte. Und das läuft dem natürlich jetzt zuwider mit der hohen Inflationsrate. Und aus dem Grund genau wächst eben der Druck auf die US-Notenbank hier zu agieren.
Ja, wie kann sie da reagieren? Es wird ja schon diskutiert, dass die Fed nicht wie von Jerome Powell angekündigt 3, sondern in diesem Jahr möglicherweise sogar 4 Zinserhöhungen machen könnte.
Ja, für die US-Notenbank ist es natürlich schwierig, hier drauf zu reagieren. Das liegt nicht so daran, dass sie nicht die Mittel hat, wirklich hier die Inflation hinunterzubringen. Man kann immer mit hohen Zinsen, einer strafferen Zinspolitik, strafferen Geldpolitik natürlich die Wirtschaft verlangsamen, deutlich verlangsamen, sogar vielleicht eine Rezession herbeiführen. Dann hat sich das mit der Inflation relativ schnell erledigt. Die Frage ist, hilft das wirklich den unterliegenden Faktoren, die hier zu der Inflation geführt haben? Es ist ja eine Kombination zwischen sehr, sehr hoher Nachfrage, die so nicht erwartet wurde von der Wirtschaft, die aber auch eben hauptsächlich von der Fiskalpolitik, also von der Regierung hier angefacht wurde, durch die Schecks, durch die sehr expansive Fiskalpolitik. Also ist die US-Notenbank hier gefragt, zu agieren, hauptsächlich über die Inflationserwartung zu agieren, eben hier Bereitschaft zu zeigen, dass sie etwas tun möchte und dann letztlich bei den Aktionen allerdings ein gewisses Augenmaß an den Tag legen sollte.
Da hat Powell ja schon verschiedene Mechanismen ins Spiel gebracht. Da hat er auch von Zinssenkungen gesprochen, weil er eben die Wirtschaft nicht abwürgen will. Legt sich nicht fest, was die Bilanzsumme der Fed angeht, wann man die reduzieren könnte. Das hört sich sehr nach Balanceakt für die US-Notenbank an.
Das ist vollkommen richtig. Die US-Notenbank muss auf der einen Seite natürlich hier die Ungerechtigkeit, die aus der hohen Inflation resultiert, adressieren. Gleichzeitig muss die US-Notenbank allerdings auch auf die Finanzmärkte achten. Und die Flexibilität, die sie sich jetzt versucht zu verschaffen, eben, dass man nicht stur dem Schema folgt, erst die Anleihekäufe zu beenden, dann Zinserhöhungen zu machen und dann erst die Bilanz tatsächlich zu reduzieren. Also, dass man dort alles ins Spiel bringt und sagt, wir könnten auch schon vorher die Bilanz reduzieren. Das ermöglicht es eben, dass man hier vielleicht stärker handeln kann und wirklich diese Geldpolitik den Gegebenheiten anpassen muss. Man darf nicht vergessen, die Geldpolitik, so wie sie derzeit ist in den USA, mit Zinsen nahe Null, mit immer noch Aufkäufen von Anleihen, ist natürlich eine Politik, die eher einer Krisensituation gerechtfertigt ist und eben nicht einer sich normalisierenden Wirtschaft, die ja doch sehr robust wächst und die auch bei der Beschäftigungsseite sehr niedrigen Arbeitslosenquoten inzwischen geführt hat.
Dann kommen wir zu dem, was uns so ein bisschen näher liegt, nämlich die eigene Notenbank, unsere EZB. Auch hier gab es ja Äußerungen, man müsste jetzt gegen die Inflation vorgehen. Sollte sie länger so hoch bleiben, hatte sich da ja im Vorfeld offensichtlich verschätzt. Sind denn in Europa generell überhaupt Zinserhöhungen denkbar?
Also wir wären da sehr vorsichtig, das der EZB ans Herz zu legen. Denn in Europa ist der Inflationsdruck nochmal anders aufgestellt. Hier ist es nicht so stark die sehr, sehr hohe Nachfrage. Hier sind es sehr viel mehr die sehr hohen Energiepreise, die dazu beitragen. Und klar ist natürlich, dass eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank oder auch weniger Aufkäufe von Anleihen eben gar nichts an dem Energiemarkt ändern. Energiepreise werden international festgelegt und es hat viel damit zu tun, dass eben das Angebot an Energie nicht ausreichend ist. Und da kann die Europäische Zentralbank eigentlich nicht so viel dagegen machen. Egal wie hoch die Zinsen sind, man wird immer die gleiche Nachfrage nach Energie haben. Das hängt sehr viel mehr vom Wetter ab als von der Europäischen Zentralbank. Das heißt, hier begibt man sich wirklich in das Risiko, dass man mit dem guten Willen, dass man etwas gegen die Inflation tun möchte, dass man hier die Wirtschaft zu früh abwürgen würde und eben nicht erreichen würde, dass tatsächlich hier die Energiepreise runterkommen, sondern einfach nur die Wirtschaft schwächer wächst.
David Kohl vom Bankhaus Julius Baer. Und Herr Ibrahim, noch ein anderes Thema. Die rund 1900 Mitarbeiter der MV-Werften sollen spätestens am Montag ihre Dezemberlöhne ausgezahlt bekommen. Soweit die gute Nachricht. Für die Aktie des Mutterkonzerns Genting lief es nach Aufnahme des Handels aber nicht so gut.
Er war ja zwischendurch ausgesetzt. Man will jetzt bei MV-Werften noch ein Kreuzfahrtschiff fertig bauen. Das brächte etwas Geld. Allerdings ist da wohl noch unklar, wie das genau laufen soll. Das Minus im Aktienkurs bei über 50%. Das ist eben so, dass Insolvenzen diesen Effekt haben. Anleger verabschieden sich da dankend.
Und dann haben wir noch den ausgeruhten Blick auf Euro, Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro relativ stabil, jetzt bei über einem Dollar 14,58, dann die Umlaufrendite minus 0,18% und der Goldpreis bei 1.822 US-Dollar, umgerechnet sind das 1.591 Euro.
Danke auch für die Umrechnung an Samir Ibrahim. Und der zur Daimler AG gehörende Hersteller Mercedes-Benz ruft derzeit weltweit 850.000 Autos in die Servicestation zurück. Deutschlandweit sind 200.000 140.000 Fahrzeuge verschiedener Baureihen betroffen. Es geht dabei um ein fehlerhaftes Umschaltventil bei der Abgasrückführung des Dieselmotors, das, wie es von Seiten des Unternehmens heißt, zu erhöhter Brandgefahr führen kann. Thomas Wagner.
Auweia. Auto neu und trotzdem funktioniert's nicht richtig.
Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen mit Dieselmotor die über Unterdruck steuerbare Kühlmittelpumpe eine Undichtigkeit zwischen Kühlmittel- und Unterdruckkreislauf aufweisen könnte.
Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Mercedes-Benz AG auf Anfrage des Deutschlandfunks. Klingt ziemlich technisch, ziemlich ingenieurwissenschaftlich, für gewöhnliche Verbraucherohren eher schwer verständlich. Entscheidend aber ist der Hinweis auf das, was, wie es heißt, in Einzelfällen geschehen kann. Da können nämlich
unter anderem über Zeit in Einzelfällen aufgrund einer elektrochemischen Reaktion ein kontinuierliches Ansteigen der Bauteiltemperatur nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Oder andersherum, im Extremfall kann es durchaus buchstäblich brenzlig werden. Drum Rückruf ab voraussichtlich Ende Januar von weltweit 850.000 Autos der betroffenen Baureihen aus den Produktionsjahren 2017 bis 2021. Deutschlandweit sind nach Unternehmensangaben immerhin noch 240.000 Fahrzeuge betroffen. Für Mercedes wird das teuer.
Wenn man jetzt diese 850.000 Fahrzeuge hat, diese Dieselfahrzeuge, da läppert sich schon was zusammen. Das geht dann in die einstellige, zweistellige, zum Teil dreistellige Millionenbeträge, ist aber schon ein Riesenrückruf.
So die Schätzung von Ferdinand Dudenhöfer, Chef des Car Center Automotive Research in Duisburg. Allerdings betont der Automobilexperte auch, solche Rückrufkosten seien, nebst den Kosten für Garantieleistungen, in den Rückstellungen der Autohersteller von vornherein eingepreist.
Also von daher wird es ökonomisch nicht ein großes Problem verursachen. Viel größeres Problem ist natürlich die Verärgerung beim Kunden und natürlich Mercedes steht für das Beste oder nichts. Und das Beste oder nichts darf keine Fehler haben.
Allerdings, Fehler, die zu Rückrufen führen, werden nach Einschätzung von Automotive-Fachmann Dudenhöfer zukünftig immer häufiger auftauchen. Und keineswegs nur bei Mercedes. Und zwar in dem Maß, wie Autos zu fahrenden Computern werden. Stichwort Elektronisierung, Digitalisierung.
Je komplizierter unsere Fahrzeuge werden, das sieht man bei seinen PCs, das sieht man bei anderen Geräten, die man hat, umso eher ist es natürlich das Risiko, dass sich da Fehler einschleichen. Das heißt, wir werden in einer Welt leben müssen, wo mehr Fehler gemacht werden, wo Rückrufe öfter vorkommen.
Die Fahrzeuge werden immer technischer, also dass hier diese vielen Komponenten irgendwo einen Fehler hervorrufen. Dann sind die Hersteller natürlich auch in der Pflicht, als Hersteller dieses Fahrzeuges ein mangelfreies Fahrzeug dem Kunden zu verschaffen.
Ergänzt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dauert der Werkstattbesuch nur ein paar Stunden, bestehe kein Anspruch auf Schadensersatz oder ein Leihfahrzeug. Allerdings
fällt hier im Endeffekt eine längere Werkstattzeit an, sodass der Kunde kein Fahrzeug mehr zur Verfügung hat. Dann sind im Endeffekt auch die Hersteller verpflichtet, entsprechend für Leihwagenkosten aufzukommen.
Neben der höheren Komplexität moderner Autos beobachtet Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer im Übrigen noch eine weitere Entwicklung, die zu höheren Rückruffällen führt. Der hohe Kostendruck, unter der die Branche steht und den die Hersteller gerne auch an die Zulieferer weitergeben.
Bei dem Kostendruck ist immer das Risiko groß, dass man an die Toleranzgrenze geht. Also bei den Autobauern muss man zur Qualitätsbeobachtung noch strenger auf den Einkauf schauen und vielleicht da die eine oder andere Änderung vornehmen.
Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer im Beitrag von Thomas Wagner. Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland kommt aus Sicht der Industrie nicht richtig in Fahrt. Industriepräsident Siegfried Russwurm sagte heute in Berlin, zwar seien die Auftragsbücher voll, die Produktion halte jedoch nicht mit der Nachfrage Schritt. Carsten Zumack.
Der Bundesverband der deutschen Industrie BDI rechnet nicht mit einer schnellen Wirtschaftserholung. Der erhoffte Post-Corona-Boom bleibe bisher aus, konstatiert BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Der Wirtschaft drohe ein weiteres Stop-and-Go-Jahr, eine Erholung werde sich mindestens bis zum Sommer hinauszögern, so die Einschätzung. Alles in allem rechnet der Verband für 2022 mit einem Wachstum von 3,5%.
Eher unzufrieden sind wir mit der Entwicklung des Außenhandels. Schließlich hängt etwa jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland vom Export ab. In der Industrie sogar mehr als die Hälfte. Die deutschen Exporte werden in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr wohl um 4% zulegen und damit gerade einmal halb so viel wie im vergangenen Jahr 2021. Selbst diese vorsichtige Schätzung ist noch risikobehaftet. Der Aufschwung kommt nicht richtig in Fahrt.
Als Risiken sieht Russwurm vor allem die Corona-Krise, höhere Energiekosten, den Fachkräftemangel sowie natürlich die anhaltenden Probleme durch gestörte Lieferketten. Zwar seien die Auftragsbücher voll, doch die Unternehmen kämen nicht mit der Produktion hinterher.
Viele Betriebe in der Automobil-, der Elektroindustrie oder im Maschinenbau leiden unter Lieferengpässen. Diese bremsen die industrielle Wertschöpfung in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils mehr als 50 Milliarden Euro aus, so die Rechnung in unserem neuen Positionspapier. Trotz voller Auftragsbücher werden fehlende Mikrochips, Bauteile und Rohstoffe die Produktion noch längere Zeit beeinträchtigen.
Von der neuen Bundesregierung erhofft sich Russwurm eine Erhöhung der Schlagzahl, um einen Wachstumskurs einzuschlagen. Die Politik müsse den wirtschaftlichen Negativtrend der vergangenen Jahre umkehren und beispielsweise Investitionen wieder lohnenswert machen. Mit Blick auf die Pandemie fordert der Bundesverband der deutschen Industrie einen Langzeitplan mit klaren, festgeschriebenen Regeln sowie mehr verlässliche Daten.
In der Verfügbarkeit von Daten darf es keine Ausreden mehr geben. Für die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit ist es völlig inakzeptabel, dass zum Beispiel Gesundheitsämter nicht oder zu spät Zahlen übermitteln, Testzentren nicht auf Hochtouren arbeiten oder systematisch erhobene Daten über Corona-Patienten auf Intensivstationen fehlen. Mehr Daten würden das Ende der Pandemie beschleunigen und wirksamer die Lücken in der Impfkampagne schließen.
Als letztes Mittel befürwortet der BDI auch eine allgemeine Impfpflicht. Nach sorgfältiger Abwägung dürfe sich Deutschland dem im Interesse aller nicht verweigern, so Russwurm.
Der Wirtschaft droht ein weiteres Stop-and-Go-Jahr, Carsten Zumack berichtete. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Und da geht es auch noch einmal um das Thema, das wir im Börsengespräch schon behandelt haben, nämlich die Inflationsrate in den USA. Die ist im Dezember weiter gestiegen und die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 7%. Das ist der Höchstwert seit dem Jahr 1982.
Es musste so kommen, heißt es im Handelsblatt. Rettungspakete in historischer Dimension, eine ultralockere Geldpolitik und eine nahezu ausgelastete Wirtschaft. Das konnte nicht gut gehen. Die Inflation kommt mit beängstigender Wucht, nicht nur in den USA. Die geldpolitische Wende, die in den USA jetzt ansteht, ja anstehen muss, wird sich nicht nur dort auswirken. Die steigenden Kapitalmarktzinsen in den USA werden wie ein Magnet wirken und Kapital anziehen. Der Dollar wird aufwerten, die vor allem in US-Währung verschuldeten Schwellenländer in Bedrängnis bringen und auch in Europa den Inflationstrend verstärken, da die Importpreise steigen. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht die Europäische Zentralbank in einer Zwickmühle. Für die eher abwartende Haltung der EZB mag es gute und nachvollziehbare Gründe geben. Aber die EZB hat einen strukturellen Nachteil gegenüber der US-Notenbank. Sie ist, anders als die Fed, verantwortlich für 19 Staaten mit unterschiedlichen ökonomischen Bedingungen. Man kann sich leicht ausmalen, was passieren würde, wenn hochverschuldete Staaten des Euroraums wieder höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen müssten. Für die absehbare Zukunft dürfte die Normalisierung der Geldpolitik in den USA daher schneller voranschreiten als im Euroraum. Nächstes Thema. Bundesarbeitsminister Heil will einen dauerhaften Rechtsanspruch auf Homeoffice schaffen. Endlich, lobt die Neue Osnabrücker Zeitung. Es wird höchste Zeit, denn die Arbeitswelt verändert sich rasant und das nicht erst seit Ausbruch der Pandemie. Sie wird digitaler, agiler, ökologischer. Arbeitnehmer, jung wie alt, wollen mehr Eigenverantwortung übernehmen, selbst entscheiden, welche Form des Arbeitens ihren Bedürfnissen entspricht. Längst hat das alte Anwesenheitsparadigma, wonach nur wer da ist, auch wirklich produktiv ist, ausgedient. Kritischer sieht den Vorstoß die Ludwigsburger Kreiszeitung. Reinigungskräfte, Wachdienste, Kassiererinnen im Supermarkt, Pflegekräfte, Krankenhauspersonal, Polizei, Menschen am Fließband – sie alle können keine Heimarbeit verrichten. Vor allem Beschäftigte mit geringeren Einkommen dürften weniger profitieren. Das ist ungerecht. Komisch, dass ausgerechnet ein SPD-Minister den Rechtsanspruch trotzdem durchdrücken will.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Stefan Römermann am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Sie schaut ein halbes Jahr nach der Flut auf das Leben an der Abbruchkante in Erftstadt-Blessen.